Ja, ich heiße euch willkommen zu meinem 9. Kapitel in dem Buch Die neue Gemeinde. Wir haben uns jetzt einen Streifzug gemacht durch die 5 Dienste, die 5 Abteilungen des fünffältigen Dienstes. Und natürlich von einem Punkt zum anderen kann man sich vorstellen, wenn diese Seite wieder zum Tragen kommt, das Apostolische oder das Prophetische, Evangelistische, das Hirtliche, die lebendige Lehre, wenn diese Dinge wirklich in der Gemeinde wieder aufgerichtet werden, das ist jeder einzelne Aspekt, ist eine einzige große Revolution. Und manche Gemeinden, die bauen auf einen oder zwei dieser Aspekte. Ja, es gibt natürlich sehr viele relativ einseitig pastorale Gemeinden und da geht alles, der Pastor ist alles, der Pastor kommt gleich nach Gott und ist irgendwie, ja, hat also eine Stellung oder eine Position, die meiner Meinung nach in vielen Gemeinden irgendwie überhöht ist. Ja, aber was ist, wenn eine Gemeinde dann das Prophetische entdeckt und dann irgendwann weiß, ja, es geht um mehr, als dass mal eine Prophetie jetzt in dem Gottesdienst gebracht wird, sondern wir sollen insgesamt eine prophetische Gemeinde werden. Eine Gemeinde, die das prophetische Wesen von Jesus auch lebt, auch widerspiegelt. Und zwar immer. Nicht normal in irgendeiner Veranstaltung, sondern wir werden so. Nicht, wir wissen mehr darüber. Wir erleben ab und an mal eine Aktion, irgendwie eine prophetische Geschichte, Konferenz oder was, sondern wir werden prophetisch, wir alle werden. Wir werden von den Propheten auch trainiert in dem Prophetischen. Wir werden so. Alle werden trainiert. Allen werden die Augen geöffnet. Alle kriegen Augensalbe, wie das dann auch heißt in der Offenbarung bei den 7 Sendschreiben. Dann diese Augensalbe, dass wir sehen, dass wir erkennen, die Wahrheit erkennen, die uns frei macht, die alles verändert. Und so ist, kann man sich vorstellen, jeder dieser Aspekte, wenn der von der Gemeinde, die es verloren hat, dann wieder gefunden wird, wieder ergriffen wird, wieder bedacht, behandelt, gepredigt wird, bringt eine Transformation, eine Verwandlung der Gemeinde mit sich. So, das ist viel mehr wie eine Reform, eine Reformation, dass die Gemeinde wird erneuert. Ja, aber wenn bestimmte Dinge gar nicht da sind, dann kann man die ja gar nicht erneuern. Sie sind ja gar nicht da. Die Leute wissen ja gar nichts mehr davon. Die meinen, ihnen wurde gesagt, das gibt es gar nicht mehr, braucht es gar nicht mehr. Ja, da wurde nichts etabliert. Was will man da erneuern? Da ist ja nichts. Also von daher muss man sagen, Verwandlung ist was anderes wie Erneuerung. Wenn man was erneuern kann, bitte, dann ist es ja schön. Aber wenn da gar nichts ist, wenn da gar kein Grund gelegt wurde, zum Beispiel im Prophetischen, im Apostolischen, wie auch immer, alle 5 Aspekte, dann muss was will man erneuern? Da muss eine Verwandlung stattfinden. Das ist wie die Raupe, die zum Schmetterling wird, die geht in den Kokon, die wird transformiert, die wird verwandelt. Der Schmetterling ist nicht mehr die bessere Raupe. Er ist ein ganz anderes Tier geworden, ein ganz anderes Wesen. Er kann jetzt fliegen. Und so ist für mich irgendwie, gibt es so eine Raupengemeinde und eine Schmetterlingsgemeinde. Und diese Gemeinden sind einfach unheimlich unterschiedlich. Und die Schmetterlingsgemeinde, ja, sie ist unter der Salbung. Sie lebt in der Salbung. Sie lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie kann fliegen und sie kann sich bewegen. Und sie ist in einer Freiheit, in einer Kraft, die kann sich die Raupengemeinde gar nicht vorstellen. Und das ist die Revolution, aber das ist auch die Herausforderung, dass wir von Jesus, jedenfalls viele werden von Jesus aus ihren Gemeinden, ihren alten Gemeinden herausgerufen, um eine neue Gemeinde zu werden. Und im Rahmen des Alten ist es sehr schwer, neue zu werden. Das Alte hat den ganzen Rahmen besetzt, den Raum belegt, die Begriffe alle gedeutet, sie ist fertig mit allem, also da drin ist es sehr schwer, ein Schmetterling zu werden. Und viele Leute müssen im Grunde aus diesen Gemeinden raus, nicht weil sie die verachten und weil sie dagegen sind, sondern damit sie werden können, die sie sind, damit sie Schmetterlinge werden können, damit sie verwandelt werden können in das Bild Christi, damit ihr Niveau sich heben kann, dass sie auch wirklich eben dann fünffältig werden in ihrem Christensein. Ja, also das ist sehr wichtig. Gemeindeerneuerung hat ihre Grenzen und durch viele Jahre und Jahrzehnte jetzt schon beobachte ich so Gemeindeerneuerungen und also ich bin nicht sehr beeindruckt von dem, was da passiert. Die Beharrungskräfte des Alten sind sehr mächtig, sehr stark und man sieht, wie dann doch alles wieder zurücksackt in die alten Gleise und dann und das Geld ist der bestimmende Faktor und dann dieser Besuchermodus, dass die Menschen gar keine Jünger werden, sondern Besucher bleiben. Also da, das ist sehr schwer, also da scheint es oft besser zu sein, man fängt neu an, man fängt da an, wo die Apostelgeschichte aufgehört hat. Da knüpft man wieder an und sagt Jesus, ja, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Und er ist es, der Herr ist. Er sagt wie. Nicht die Tradition, nicht wie wir das schon immer gemacht haben, nicht irgendwas, sondern er selber ist es, der uns den Weg führt durch diese Verwandlung, durch diese Initiation. Dass wir wirklich, ja, der Leib Christi werden, dass wir im Bilde gesprochen zu diesem Schmetterling werden. Da kann man viel drüber predigen, aber es zu werden, das ist was ganz anderes. Und Jesus fordert von uns Überwindung. Er sagt, ihr sollt euch überwinden. In den 7 Sendschreiben in der Offenbarung klagt Jesus bei 7 Gemeinden eben darüber, wie sie und wo sie eigentlich vom Weg abgekommen sind, wie sie ihre erste Liebe verloren haben, wie sie eigentlich nicht mehr Jesus in der Mitte haben, sondern die Arbeit, die Gemeindearbeit. Eine Gemeinde hatte eine Prophetin irgendwie im Zentrum stehen. Und das gibt es auch, dass Gemeinden, die jetzt einen Aspekt entdecken von diesem fünffältigen Dienst und damit eine Erfahrung machen, dass sie dann abfahren auf diesen einzelnen Aspekt. Ja, sie werden dann eine prophetische Gemeinde oder eine evangelistische und setzen einseitig da drauf und denken sich, ja, Prophetie ist der Schlüssel für alles. Aber das ist nicht der Fall. Ja, Propheten sind auch keine Gemeindeleiter. Die können auch keine Gemeinden leiten. Es braucht die Pastoren, es braucht die Hirten, die können das. Und die Hirten haben die Aufgabe, auch darauf zu achten, dass die Propheten nicht über die Stränge schlagen und dass alles auch in einem Rahmen bleibt. Weil Leute können auch überprophetisch sein und also irgendwie abheben und es wird dann alles sehr verrückt und sehr strange. Ich habe festgestellt, jetzt mein gemeindlicher Hintergrund, eher ein evangelikaler Hintergrund, ja da war immer so die Botschaft, bekehrt, Hauptsache bekehrt und dann gehst du in die Gemeinde, dann ist alles fertig, alles gut. Und dann ging man dahin und hat seine Bekehrung irgendwie behalten und aufrechterhalten, aber zu mehr ist man eigentlich gar nicht gekommen. Mir ist dann schon aufgefallen, irgendwann, ja, in der Bibel ist aber doch über sehr viel mehr die Rede als über die Bekehrung, so da eigentlich die Bekehrung wie ein Anfang, dass wir eigentlich jetzt eintreten in den Himmel, in die geistlichen Realitäten, dass wir jetzt irgendwie den Vater zum Vater selber kommen können. Jesus hat das ja gesagt, ich bringe euch zum Vater direkt, zu ihm, in sein Haus. Aber ich wusste gar nichts über dieses Haus und was da wirklich ist und wie das ist und Also die alte Gemeinde, wenn man aus der sogenannten alten Gemeinde, die für mich die traditionelle Gemeinde ist, die irgendwie fertig ist mit allem, wo es diesen fünffältigen Dienst auch nicht gibt, den die auch nicht braucht. Wenn man dann da rauskommt, und dann ist das eine Ernüchterung. Also wenn man drin ist, merkt man das gar nicht so richtig, wie seltsam eigentlich vieles ist und dass es mit der Bibel eigentlich ganz unvereinbar ist. Aber ja, wenn man dann da raus, mal rausgeht, raustritt, dann kann es einem sein, wie Paulus ging, dass einem die Schuppen von den Augen fällt und dann sieht man auf einmal, was haben wir da eigentlich gemacht? Es heißt hier in 1. Korinther 15, 34, ihr werdet doch wieder richtig nüchtern und vernünftig und ladet keine Schuld auf euch, denn ich muss zu eurer Beschämung sagen, manche haben kein Verständnis von Gott. Andere Übersetzung, einige von euch kennen Gott nicht. Es kann sein, dass wenn der Heilige Geist uns dann mal irgendwie antippt und wir irgendwie mal für einen Moment lang ein bisschen aufklaren und aufwachen, dann merken wir, ja, wir sind so lange Christen, wir gehen seit ewigen Zeiten in die Kirche, aber wir kennen Gott nicht. Wir kennen Gott nicht wirklich. Das ist alles so nur über die Bibelverse, über Dritte, über die Prediger, aber wirklich ich, dass ich ihn kenne, kann ich nicht sagen. Das war interessant, die erste Frage, die Paulus da stellte, als er da von seinem Pferd geworfen würde, von diesem Licht, hat er gefragt, wer bist du, Herr? Und ich habe gedacht, ja, also für die neue Gemeinde, für die Gemeinde, die Gott selber herstellt, ist diese Frage von zentraler Bedeutung. Wer bist du, Herr? Wer bist du? Und wir fragen ihn selber, wir fragen nicht irgendjemand anderen. Die neue Gemeinde, ich rede mal jetzt von dieser neuen Gemeinde, sie lebt diese Frage. Wer bist du, Herr? Wir wissen es nicht oder wir wissen nur sehr wenig. Wir hören auf, uns einzubilden. Ja, wir wissen schon alles. Ja, wir haben schon so viel Tradition. Wir kennen schon alles. Nein. Denn hier sagt Paulus, das ist typisch apostolisch. Er sagt, nein, ihr kennt ihn eben nicht. Ihr habt kein Verständnis von Gott. Und davon können wir ausgehen. Davon müssen wir immer ausgehen. Kann sein, dass wir so viel über Gott nicht wissen, wie wir meinen oder wie die Gemeinde irgendwie ins Schaufenster stellt. Es gibt hier ein Unterkapitel, habe ich hier eingefügt, Religion, Doppelpunkt, dem Gott dienen, der nicht da ist. Also irgendwie Religion und dieses religiöse Christentum, das lebt so, das formiert sich so in der Abwesenheit von Gott. Ja, der war mal da, jetzt ist er weg, der kommt dann mal wieder und in der Zwischenzeit regeln wir die Geschäfte für ihn. Und dann haben wir wieder die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hier wieder das Ruder an der Hand haben und die den anderen sagen, wo es lang geht und wie sie sich zu benehmen haben und wie das sein muss und die verwalten dann die Gemeinde und Jesus hat eigentlich das so nicht gewollt. Ja, es immer kommt her zu mir, sagt Jesus, kommt nicht, kommt her zu einer Institution, zu einer Gemeinde, zu dies, zu das, kommt her zu mir. So. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Es gibt keine Gemeinde auf Erden, die irgendeiner Seele Ruhe geben kann, weil das ist eine Sache von Jesus. Er gibt unserer Seele Ruhe. Ihn müssen wir erkennen. Ihn müssen wir anschauen. Von seinem Angesicht werden wir verwandelt. Und das kann einfach die Gemeinde nicht, die kann niemanden verwandeln. Das kann nicht übernommen werden, nicht irgendjemand anders. Der Pastor kann das nicht. Sondern das ist Jesus. Und ja, ich habe den Eindruck, es gibt heute eine Bewegung, die sich losreißt von dem etablierten Christentum und die durchs Internet natürlich auch den Zugang hat zu vielen eben gesalbten Diensten und da eine Lehre hört, das hat sie noch nie gehört, da Evangelisationen sieht, die hat sie noch nie gesehen, da apostolischen Menschen begegnet, die eine solche Integrität und Kraft haben, ne, das hat man noch nie gesehen, hat man gar nicht gewusst, dass Menschen überhaupt so sein können. Ja, dann wird das erkannt, dann wird das gesehen und dann fangen Menschen an, sich auch damit zu identifizieren und sagen, hey, ich bin Teil dieser weltweiten Gemeinde im Netz, die irgendwie sich dadurch darüber austauschen kann und darüber sich neu erfinden kann, sich neu besinnen kann, wieder zurückfindet zum Ursprung. Ja, die neue Gemeinde kämpft nicht gegen die alte. Das ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, ein Feindbild zu haben, sondern die neue Gemeinde kämpft um Jesus. Es geht alles um Jesus. Er füllt ihren Horizont, ihre Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit geht überhaupt von vielen Gemeindefragen weg zu Jesus selbst. Und nur er kann die Gemeinde zu der Gemeinde machen, die wirklich der Leib Christi ist. Ja, Jesus baut seine Gemeinde. Wir sagen das immer so einfach. Jesus ist der Herr der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Ja, und dann übernehmen wir und dann machen wir mal, wie wir uns das dann so vorstellen. Und das ist nicht wie, das ist ein Sakrileg, das ist eigentlich eine Versündigung an der Gemeinde. Die Gemeinde ist, die gehört ihm, die ist die Braut Christi. Also, hallo, was haben wir da dran rumzumengen und rumzufingern? Was haben wir da dran zu bauen und zu machen? Also das, es ist Anmaßung, es ist so viel Anmaßung auch da drin, dass wir meinen, ja, wir können Gemeinde bauen. Nee, wir können es eben nicht. Jesus muss die Gemeinde bauen. Er muss es sein. Und er tut es ja auch. Wenn wir ihn nur lassen und wenn wir ihn sein lassen, der er ist, und ihn nicht formen zu dem Jesus, wie wir ihn haben wollen. Das war ja auch mit den Pharisäern das grundlegende Problem. Der Messias kommt, über den sie angeblich erwartet haben, wie nichts anderes. Und dann hatten sie aber eine so genaue Meinung, wie dann dieser Messias, wenn er denn wirklich der Messias ist, wie der zu sein hat, was der zu tun hat, wie der zu reden hat. Die hatten da eine fixe, ganz genaue Vorstellung. Ja, dann kam Jesus, der Messias. Und den haben sie rausgeschmissen. Er entsprach nicht ihren Vorstellungen. Und das geht ja gar nicht, dass irgendwer hier auftaucht, der nicht ihren Vorstellungen entspricht, der nicht unter ihrer Kontrolle ist, der nicht von ihnen lizenziert wird. Also hier müssen wir sagen, die alte Gemeinde, die hat auch eine Anmaßung, die aber ganz demütig aussieht, aber es war sehr anmaßend, als würde sie schon wissen, wie das ist, und als würde sie wissen, wer Jesus ist, und sie weiß es nicht. Man kann das auch nicht wissen. Man muss es immer neu und immer weiter erleben. Und das ist Kennzeichen der neuen Gemeinde. Sie geht aus diesen engen Bezügen, geht sie hinaus. Sie geht weiter. Sie sieht weiter. Sie denkt weiter. Sie reißt sich von diesen alten Dingen los und sucht die Führung des Heiligen Geistes. Und dann, ja. Dann geht es los. Einfach ist es nicht, weil, wie gesagt, wenn wir anfangen, den Weg zu gehen, den Weg von Jesus zu gehen, dann entdecken wir, oh, die Gemeinde ist sehr, sehr, sehr weit vom Weg abgekommen. Und vieles ist auch überhaupt nicht mehr zu renovieren oder noch zu erneuern. An vielen Stellen muss man Dinge komplett abreißen. Im Grunde muss man von vorne anfangen, nochmal von vorne, nochmal neu, aber diesmal richtig, zum Beispiel fünffältig. Ja, also hier haben wir immer den Konflikt mit diesem religiösen System, das sehr mächtig ist. Und Jesus hat sich ja auch, wie gesagt, in der Synagoge mit diesem religiösen System bis aufs Blut angelegt und hat den Pharisäern immer wieder klar gemacht: Ihr kennt Gott nicht. Ihr kennt ihn nicht. Ich kenne ihn. Ihr kennt ihn nicht. Das hat die ganz wahnsinnig gemacht. Wie kann der behaupten, er kennt Gott und wir nicht? Wir sind schließlich hier die Schriftgelehrten, hallo? Und Jesus sagt, ja, die Schriften kennt ihr, ja, aber nicht den, der die verfasst hat, der die inspiriert hat, den kennt ihr nicht, ne? Und den würde ich euch mal gerne offenbaren, weil ich kenne den. Und zwar nicht nur aus Buchstaben, sondern das war ganz persönlich, von Angesicht zu Angesicht. Ich bin der Sohn, hallo? Ja, also irgendwie sind wir von der Apostelgeschichte abgekommen, wir sind zur Pastorengeschichte geworden und wir sind meiner Meinung nach irgendwie von diesen religiösen Systemen gefangen genommen worden, wie Israel gefangen war in Ägypten. Und der Geist bringt uns raus und sagt, komm, wir gehen in die Wüste und da werden wir mal jetzt zur Besinnung kommen und da werden wir die Freiheit wieder entdecken. Was ist das eigentlich, Freiheit? Wer sind wir in Wahrheit? Das ist der Ort der Offenbarung. Und dann gehen wir rüber in das gelobte Land, in eine ganz andere Realität, wo es nicht ist wie in Ägypten, nur auf Fromm. so, sondern da, das ist ganz anders. Da leben wir mit Gott in einer Fülle, in einer Erfüllung aller Verheißungen. Und wer da das erlebt, der ist selig und der weiß, dass dieses Christsein, gesalbte Christsein, was ganz anderes ist, als was wir kirchlich je gekannt haben. Bis zum nächsten Mal.